Das Thema des heutigen Abends ist zweierlei. Einmal zur Problematik mit Erlo Stegen, wovon wir gerade einiges gehört haben. Dann heißt es auch in der Einladung Charismatik. Nun weiß ich nicht, ob man sich darunter etwas vorstellen kann, oder wahrscheinlich sind die Vorstellungen sehr verschieden. Ich habe mir gedacht, heute Abend einen kurzen Überblick zu geben über die geschichtliche Entstehung dieser Bewegung, ihre lehrmäßigen Schwerpunkte, und dann möchte ich anhand von Bibelstellen und von biblischen Zusammenhängen versuchen zu zeigen, was daran falsch ist, beziehungsweise was die Bibel im Gegensatz zu dieser Bewegung lehrt, und auch ein paar Hilfen geben, wie man sich vor dieser Bewegung oder besser gesagt den Einflüssen dieser Bewegung schützen kann. Diese Hilfen werden heute Abend nicht im Vordergrund stehen, aber ich möchte dafür morgen Abend verstärkt dazu einiges weitergeben. Wie kann man sich vor der Verführung durch falsche Lehrer, insbesondere der charismatischen Lehrer, schützen? Das soll also dann verstärkt das Thema morgen Abend sein. Wie gesagt, jetzt erstmal etwas zur Geschichte dieser Bewegung. Und da gibt es zum einen schon Hinweise und Ansätze im Neuen Testament. Und da möchte ich zu Beginn mit uns lesen, Apostelgeschichte, Kapitel 20, die Verse 29 bis 32. Die Situation ist, Paulus befindet sich in Ephesus, in der Gemeinde, und er war eine ganze Zeit lang dort, und Paulus und die Geschwister der Gemeinde und wohl auch besonders die Ältesten, nicht nur waren sie Geschwister im Herrn, sondern dadurch, dass sie eine Zeit zusammen waren und auch zusammen gearbeitet haben, das schweißt zusammen, wie man schön sagt. Also sie waren nicht nur Brüder im Herrn, sondern sie sind sicherlich auch so gute Freunde geworden. Dieses herzliche Verhältnis wird auch aus diesem Text deutlich. Denn dieser Text ist ein Stück aus dem, was Paulus diesen Ältesten sagt, als er sich von ihnen verabschiedet hat, um auf weitere Reise zu gehen. Er sagt dort von Vers 28 an: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wach und denket daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre Tag und Nacht einen jeglichen mit Tränen zu vermahnen. Und nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Vielleicht etwas zum Aufbau dieser Verse. Die Verse 29 bis 31 sind die Warnung, die Paulus den Ältesten gibt. Und im Vers 32 gibt er den Ältesten eine Ermutigung. Die Verse 29 bis 31 lassen sich die Warnung noch einmal unterteilen. In den Versen 29 bis 30 gibt Paulus den Ältesten oder schildert er die Situation. Und in Vers 31 fordert er sie zum Handeln auf. Aber er ermahnt sie zur Handlung. Deswegen habe ich das mit zum Teil Warnung oder man könnte auch sagen Ermahnung genommen. Paulus weist in Vers 29 und Vers 30 darauf hin, dass sobald er weg ist, werden Leute kommen, die in dieser Gemeinde falsche Lehren einführen werden. Und dann sagt er des Weiteren, dass diese Leute aus zwei Richtungen kommen werden. Einmal kommen diese Leute von außen, von außerhalb, und zum anderen werden diese Leute auch von innen, aus der Gemeinde selbst, kommen. Das ist besonders erschreckend, wenn man sich überlegt, dass aus unseren eigenen Reihen Irrlehrer auftreten werden oder Leute auftreten werden, die Falsches lehren werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, bei den 12 Jüngern von Jesus hatten wir es auch schon gehabt, Judas. Und da ganz extrem, weil dieser auch verloren ging, aber zumindest auch, was man rein menschlich gesehen nicht vermuten würde. Einer von denen, die sogar am engsten mit Jesus zusammen waren, verrät ihn am Ende. Also wir haben hier von Paulus eine eindringliche Warnung, wachsam zu sein. Aber dann haben wir auch den Trost oder die Zusage, dass wir uns auf das Wort Gottes verlassen dürfen. Das ist schon einmal sehr wichtig, dass hier schon deutlich wird, verlassen können wir uns auf das irgendwas Spektakuläres, auf irgendwelche spektakulären äußerlichen Zeichen, sondern verlassen können wir uns einzig und allein auf Gott und auf sein Wort. Und das wird auch im Laufe der weiteren Besprechung dieser Strömungen wichtig sein. Im Epheserbrief Kapitel 4, in den Versen 11 bis 14, gibt Paulus den Hinweis, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht von jedem Wind der Lehre hin und her blasen lassen, sondern dass man gegründet und gewurzelt ist. Epheser 6 weist auch auf den geistlichen Kampf hin, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit den Mächten der Finsternis. Das sind so einige Hinweise aus dem Neuen Testament, dass uns das Neue Testament auf der einen Seite darauf hinweist, es werden Verführungen durch Irrlehre kommen, und es gibt uns auf der anderen Seite eine Anregung schon, wie wir damit umgehen sollen. Schon im 2. Jahrhundert ist eine ganz markante Verschiebung in der Lehre erkennbar. Während im 1. Jahrhundert, also in der Zeit praktisch von 0 bis 100 nach Christus, die Zeit, in der Jesus gelebt hat und in der auch das Neue Testament entstanden ist, in dieser Zeit war im Allgemeinen in den Gemeinden noch klar, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir uns diesem Jesus Christus anvertrauen und unser Leben ihm übergeben und uns dafür entscheiden, mit Jesus Christus zu leben, dass er unser Herr und Heiland sein soll, dann sind wir in einer persönlichen Verbindung zu ihm wiedergeboren und wir haben die Vergebung für alle unsere Sünden. Das wusste im 1. Jahrhundert praktisch jeder Christ. Im 2. Jahrhundert verschiebt sich das Ganze merkwürdigerweise in zwei Richtungen. Auf der einen Seite gibt es die sogenannte Gnosis, das kommt von dem griechischen Wort Erkenntnis. Eine Strömung, um es ganz einfach zu machen, in der nicht mehr die persönliche Beziehung zu Gott und die Vergebung der Sünden im Vordergrund steht, sondern bei dieser Bewegung geht es darum, dass Jesus Christus derjenige ist, der die wahre Erkenntnis von Gott bringt. Und wenn man diese wahre Erkenntnis nun erlangt hat und bekehrt sich, dann sieht die Bekehrung so aus, dass von der Geburt bis zu dem Moment der Bekehrung alle meine Sünden vergeben sind. Aber für alle weiteren Sünden bin ich alleine verantwortlich. Und man muss dann halt für diese Sünden gerade stehen. Und wenn ich sündige, besteht die Möglichkeit, dass ich verloren gehe. Also hier taucht zum ersten Mal schon eine falsche Heiligungslehre auf. Nämlich, dass ich nicht mehr mit Sünden noch zu Gott gehen kann, sondern dass ich dann auf einmal alleine dafür verantwortlich bin. Also praktisch, dass man sündlos leben müsste. Eine andere Verschiebung geht in die genau entgegengesetzte Richtung, dass man zu stark das Gefühlsmäßige betont und ins Schwärmerische abgleitet. Im 1. Jahrhundert, nachdem Jesus an den Himmel aufgefahren ist, haben die Geschwister der Gemeinden noch sehr stark damit gerechnet, dass Jesus sehr bald wiederkommen würde. Diese Naherwartung, so wie man sie nennt, hat aber dann mit der Zeit nachgelassen. Jesus kam und kam nicht. Denn man konnte damals nicht wissen, dass es fast 2000 Jahre oder vielleicht noch länger dauern würde. Wir wissen sie auch nicht, wie lange es heute noch dauert. Niemand weiß es. Selbst Jesus Christus selbst weiß es nicht. Und nun ist in der Mitte des 2. Jahrhunderts ein Mann namens Montanus aufgestanden und hat gesagt, wir müssen davon ausgehen, Jesus wird bald wiederkommen und wir müssen uns darauf vorbereiten. Alles, was irgendwie dem Körper Freude macht, aber was Leckeres zu essen, das galt als nicht besonders geistlich. Und auch Reichtum wurde abgelehnt. Also man sollte praktisch auf die einfachste, vielleicht sogar schon fast erbärmlichste Weise leben, um dazu bereit zu sein, Gott zu begegnen oder Jesus zu begegnen, wenn er kommt. Und auf der anderen Seite kam dazu, dass man wieder neue Offenbarungen hatte und Botschaften von, angeblich von Gott empfing, die den Gemeinden weitergegeben wurden. Es soll angeblich auch Sprachenrede oder Zungenrede dort aufgetaucht sein. Also eine sehr stark schwärmerische Bewegung, die allerdings von der offiziellen Kirche abgelehnt wurde. Diese Leute wurden aus der offiziellen Kirche ausgeschlossen. Diese beiden Richtungen ziehen sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Mal mehr, mal weniger, aber sie tauchen immer wieder auf. Und auch das schwärmerische Element in der sogenannten Mystik ist immer wieder in irgendeiner Form da. Und auch so Entgleisungen bis hin zu starken Wundern, Krankenheilungen oder auch dieses ekstatische Zungenreden oder dass Leute überhaupt in Ekstase geraten, das ist immer so, ab und zu flammte das im Laufe der Jahrhunderte mal wieder auf. Aber nicht durchgehend, sondern es kam nur verschiedentlich von Zeit zu Zeit mal. Während die Kirchenväter auch bestätigen und bezeugen, dass Wunder im großen Stil, also Krankenheilung oder auch Zungenreden, dass es nicht mehr bekannt war. Aber dazu später noch mehr, das möchte ich anhand der Schrift aufzeigen. Nun ganz kurz etwas zur geschichtlichen Entwicklung in unserem Jahrhundert und am Ende des vorigen Jahrhunderts zur Entstehung der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung. Es gab bereits einige Evangelisten im 18. und 19. Jahrhundert, die eine Unterscheidung gemacht haben zwischen der Bekehrung und der Wiedergeburt. Dass man sagte, man müsse ein zweites Erlebnis haben, in dem man wirklich die Kraft und die Fülle des Glaubenslebens erfährt und die Kraft mit dem Heiligen Geist bekommt. Genau im Jahre 1900 hat ein Amerikaner namens Charles Parham in Topeka in Amerika, ich glaube, das war in Kalifornien, ne? Topeka, bitte? In Kansas, danke. Topeka in Kansas in Amerika, hat er dort 1900 eine Bibelschule gegründet. Und im Dezember 1900 gab er seinen Bibelschülern als Aufgabe folgende Frage. Was ist das biblische Kennzeichen für die Taufe im Heiligen Geist? Woran ist das erkennbar? Die Schüler haben sich mit dieser Frage beschäftigt und kamen zu der Meinung, aufgrund von Stellen aus der Apostelgeschichte vermutlich, dass das sich hier um das Zungenreden handelt. Und was ist klar, wenn ich sage, das Zungenreden ist das erkennbare Zeichen oder das Kennzeichen für die Taufe mit dem Heiligen Geist und ich habe das Zungenreden nicht, was macht man? Man betet darum. Genau das haben diese Leute getan. Und am 1. Januar 1901, also genau an dem Tag, dem das zweite Jahr in diesem Jahrhundert begann, empfing eine Schülerin die Gabe des Zungenredens und hat wohl also auch in Sprachen oder in Zungen geredet. Dieses Ereignis, ich habe das jetzt etwas ausführlicher geschildert, ist die Geburtsstunde der gesamten Pfingstbewegung. Denn von da aus hat sich das Ganze dann ziemlich explosionsartig weiter verbreitet. Erstmal in Amerika hat sich das weiter ausgebreitet, das hat sich rumgesprochen, andere wollten dieses Erlebnis auch haben, haben darum ernsthaft gebetet und viele haben auch entsprechende Erfahrungen dann gemacht. Es entstanden Gemeinden und diese Gemeinden hatten sehr großen Zulauf und sie wuchsen recht schnell. Ein norwegischer Methodistenprediger namens Thomas Barrett war auch in dieser Zeit oder kurz nach diesem Ereignis in Amerika und hat dort praktisch auch diese Geistestaufe empfangen, kommt nach Norwegen zurück, verkündigt das dort, es breitet sich in Norwegen aus und von Norwegen kommt das Ganze dann auch aufs europäische Festland und hier nach Deutschland. Und wie in dieser Thomas Barrett sein Ereignis beschreibt, das möchte ich mal vorlesen. Ich wurde vom Licht und von einer solchen Kraft erfüllt, dass ich laut in einer fremden Sprache zu rufen begann. Nach den verschiedenen Lauten und Sprachformen zu schließen, muss ich 7 oder 8 Sprachen gesprochen haben. Ich stand zeitweise aufrecht, predigte in einer Fremdsprache nach der anderen und weiß aufgrund der Kraft meiner Stimme, dass 10.000 Menschen alles, was ich sagte, ich stand zeitweise aufrecht, predigte in einer Fremdsprache nach der anderen und weiß aufgrund der Kraft meiner Stimme, dass 10.000 Menschen alles, was ich sagte, leicht hätten verstehen können. Die Kraft kam so plötzlich und machtvoll, dass ich eine Zeit lang auf dem Boden lag und unablässig in Zungen redete. Ich fuhr fort mit Zungenrede, Gesang und Gebet mit kaum einer Unterbrechung bis 4 Uhr morgens. Es war, als ob eine eiserne Hand sich auf meine Kiefer gelegt hätte. Mein Kiefer und meine Zunge wurden von dieser unsichtbaren Kraft getätigt. Also wenn man das so liest oder hört, müsste es einem eigentlich schon kalt den Rücken runterlaufen. Und ich gebe Ihnen gleich hier einen ersten Anhaltspunkt, wie man sich vor Verführungen in dieser Art schützen kann. Wenn es heißt, man soll sich für dieses oder jenes öffnen, ist schon Vorsicht geboten. Frage, wo steht in der Schrift, dass man sich für irgendetwas öffnen soll? Es steht nicht in der Schrift. Das Wort Gottes sagt vielmehr, seid wachsam, seid nüchtern. Denn wenn ich mich öffnen soll, dann soll ich meine Gedanken ganz ausschalten, meinen Verstand ausblenden. Und die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Prüfet alles, haben wir vorhin gehört. Prüfet alles. 1. Thessalonicher 5, Vers 22. Und dieser Satz geht in Vers 23 noch etwas weiter. Prüfet alles. Das Gute behaltet. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Schriftstellen, die das auch noch bestätigen und betonen. Im Jahre 1909 haben eine ganze Handvoll Brüder, vielleicht zwischen 40 und 50 Brüdern, aus der landeskirchlichen Gemeinschaftsbewegung hier in Deutschland, die zum Teil auch erst sehr positiv gegenüber dieser Pfingstbewegung eingestellt waren, haben dann aber doch sehr bald gemerkt, was es mit dieser Bewegung auf sich hat. Und sie haben eine Erklärung verfasst, die sogenannte Berliner Erklärung. Und ich habe im Seminar, hier im Laufe dieser Woche im Seminar, die Berliner Erklärung, wie mein Bruder Rahn hat sie kopiert, sodass jeder Teilnehmer sie bekommen konnte. Und wenn jemand Interesse an dieser Berliner Erklärung hat, Bruder Rahn hat ein Exemplar. Das ist eine A4-Seite und ein 1A4-Blatt mit Vor- und Rückseite. Das ist der vollständige Wortlaut. Ich lese 2, 3 Schlüsselsätze aus dieser Erklärung vor. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche von Satan mit List geleitet Lüge mit Wahrheit vermischen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als dämonisch erwiesen. Das wird in der Berliner Erklärung weiter ausgeführt. Und ich halte es für sehr gut, dass man, und auch recht wichtig, dass man einfach diese Erklärung kennt. Diese Brüder haben eindringlich davor, vor dieser Bewegung gewarnt. Sie haben die Phänomene noch ausführlicher beschrieben und haben die Geschwister aus ihren eigenen Reihen, also das heißt, es ging dort primär um die Frage, wie stellt sich die landeskirchliche Gemeinschaftsbewegung, dieser Gnadauer Verband, wie wollen die sich zu dieser Bewegung stellen? Und diese führenden Brüder haben also in dieser Erklärung dazu aufgefordert, sich ganz und gar von dieser Bewegung zu trennen. Und ich hoffe, dass Sie meine Ausführungen dazu beitragen können, deutlich zu machen, dass sich an dieser Situation bis auf den heutigen Tag nichts geändert hat. Diese Pfingstbewegung hat sich in Deutschland etwas weiter ausgebreitet, allerdings durch die Berliner Erklärung ist das Ganze etwas gebremst worden. In anderen Ländern der Erde ging es schneller und hat sich das stärker verbreitet. Aber so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre bekommt das Ganze eine Wiederbelebung. Da treten also verschiedene Dinge ein. Ein Pastor zum Beispiel namens Dennis Bennett mit seiner Frau erleben in einem Ort oder einer Stadt in Kalifornien diese sogenannte Geistestaufe. Sie erhielten die Gabe des Zungenredens, berichteten in ihrer Gemeinde davon und das ging durch die Presse und hat sich durch ganz Amerika verbreitet. Und was sich in ganz Amerika verbreitet hat, das bleibt natürlich nicht auf diesem Kontinent. Das sprach sich weiter herum oder verbreitete sich auch weltweit. Ganz wichtig ist, 1960 hat ein Mann namens Lauren Cunningham ein Missionswerk gegründet. Und dieses Missionswerk heißt Jugend mit einer Mission. Dieses ist ein Missionswerk, das gegründet wurde auf der Basis, auf der Grundlage einer Vision. Der Mann hat plötzlich in einer Vision die ganze Weltkarte gesehen und sah dann in jedem Land eine ganze Menge von Leuten und vor allem jungen Leuten, die ohne Jesus Christus waren. Und plötzlich fing das ganze Ding an zu brennen, ging in Flammen auf und die Jugendlichen gingen alle verloren. Und das war für ihn ein solches Anliegen, dass er sich gesagt hat, diese Leute müssen wir missionieren und hat das Missionswerk gegründet. Nun, Leute zu missionieren, dass sie nicht verloren gehen, ist nichts Verkehrtes, ganz im Gegenteil. Uns ist von der Schrift her geboten, zu missionieren. Aber in diesem Missionswerk ist es also so, dass es einmal sehr stark charismatisch ist, also aus den Wurzeln der Pfingstbewegung oder charismatischen Strömung herauskommt. Und wie dieses Missionswerk geistlich steht, was sie für eine Grundlage haben, wird sehr deutlich aus den Mitarbeiterrichtlinien. Auch da habe ich Bruder Rahn etwas Informationsmaterial gegeben. Wer da Interesse hat, kann sich dann auch an Bruder Rahn wenden. Ich lese hieraus nur einmal ein oder zwei Sätze vor. Teil des Rufes von Jugend mit einer Mission ist es, christliche Gruppen, einschließlich der Großkirchen, in ihrem Bemühen um Erneuerung und Erweckung zu unterstützen. Dieser Ruf schließt ein Pfarrgemeinden, Gebetsgruppen und Programmen der Großkirchen zu dienen. Jetzt muss man sich mal genau überlegen, was das bedeutet. Teil des Rufes von Jugend mit einer Mission ist es, christliche Gruppen, einschließlich der Großkirchen, in ihrem Bemühen, das heißt in deren Bemühen, um Erneuerung und Erweckung zu unterstützen. Also im Klartext, da die Großkirchen eingeschlossen sind, gehört auch die evangelische und die katholische Kirche dazu. Das heißt, man hat sich zum Ziel gesetzt, zumindest ein Teilziel ist, wenn die katholische Kirchengemeinde X an dem Ort Y ein bestimmtes Ziel hat, ein bestimmtes Programm hat, dann hat sich dieses Missionswerk zur Aufgabe gesetzt, diese katholische Kirchengemeinde in ihren Zielsetzungen zu unterstützen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist Aufgabe und Ziel unter anderem von Jugend mit einer Mission. Dieser Ruf schließt ein, Pfarrgemeinden, Gebetsgruppen und Programmen der Großkirchen zu dienen. Frage, wo haben wir in der Schrift eine Aufforderung, dem Programm oder der Zielsetzung der katholischen Kirche zu dienen oder auch der evangelischen Kirche zu dienen? Das setzen die sich zum Ziel. Ab 1967 wird es immer stärker eine Verbindung zwischen dieser charismatischen Bewegung und der katholischen Kirche. Die beiden wachsen immer mehr zusammen oder entstehen immer mehr Zusammenarbeiten dort. Immer mehr Zusammenarbeit kommt dort auf. Und das ist bis heute so, dass also sehr starke Verflechtungen sind. Bis dahin, dass ich habe Material darüber, dass in Freikirchen Veranstaltungen stattfinden, Evangelisationsveranstaltungen oder auch evangelistische Seminare zur Evangelisation, natürlich in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche. Ich sage es hier mal ganz offen, auch in der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche, selbst wenn das in den Einladungen nicht steht, aber dann steht da beispielsweise Seminars, irgendwann andere Regungen zur Evangelisation, Seminar mit Pfarrer so und so. Und das sieht zunächst mal völlig harmlos aus. Es könnte ein evangelischer Pfarrer sein, rein theoretisch. Aber aus anderen Unterlagen, wo derselbe Name auftritt, und es ist ein so ausgefallener Name, dass es also nicht eine Doublette sein kann, also nicht, dass ein anderer Pfarrer den gleichen Namen trägt. Fritz Müller kann es mehrere geben. Aber der Name ist so selten. Und in dem anderen Informationsblatt steht hinter diesem Namen ein großes S. und ein großes J. Dieses SJ heißt nichts anderes als Societas Jesu oder Gesellschaft Jesu und das sind die Jesuiten im Vatikan in Rom. Und das geht bis in die Freikirchen hinein. Und Jugend mit einer Mission hängt mittlerweile auch sehr stark mit der charismatischen Strömung zusammen und ist also auch von der katholischen Kirche von daher nicht mehr zu trennen. Es gibt eine große weitere Ausbreitung dieser Bewegung und so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bekommt das Ganze einen neuen Aufbruch, diese sogenannte dritte Welle. Das heißt, jetzt geht es sehr stark um Krankenheilungen. Und da schreibt zum Beispiel von einem gewissen John Wimber, die Frau beschreibt, was er erlebt hat. Von seinen Händen strömte eine unglaubliche Kraft. Wenn er Menschen berührte, fielen diese einfach um. Für John war es, als ob aus seinen Händen eine geistliche Kraft ausströmte, ähnlich wie Elektrizität. Es war das erste Mal, dass John tatsächlich fühlte, wie Kraft von ihm ausging. Ist es wieder das Gleiche? Stellen Sie sich vor, ich fasse einen Menschen an und gegen dessen Willen kippt er einfach um, wie ein Dominostein. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt durch die Reihen gehen, nehmen wir mal an, wir würden alle stehen und ich gehe jetzt durch die Reihen und stoße einfach nur die Leute, die Mittelgang sitzen, einfach an. Stoße hier an, stoße da an. Und die kippen alle wie die Dominosteine um. Das ist das, was in diesen Veranstaltungen heute zum Teil passiert. Die kippen einfach der Reihe nach um. Hunderte oder Tausende von Leuten liegen auf dem Boden. Ich habe voriges Jahr im Oktober Videoaufnahmen davon gesehen, wie das aussieht. Es geht dann weiter. Dieser John Wimber versteht unter Power-Evangelisation, das heißt eigentlich Kraft, könnte man sagen Kraft-Evangelisation, Verkündigung unter Kraft. Es ist eine Darstellung des Evangeliums, die sowohl rational ist, das heißt mit dem Verstand oder mit unseren Sinnen erfassbar ist, aber auch den Bereich des Rationalen übertrifft. Sie geht einher mit dem Erweis der Macht Gottes durch Zeichen und Wunder und lässt so Gottes Größe erfahrbar machen. Jetzt mal eine Frage, ein bisschen Bibelstudium. Erfahren wir auf die Weise Gottes Größe? Erfahren wir heute Gottes Größe durch spektakuläre Zeichen und Wunder? Durch große Erlebnisse? Erfahren wir dadurch die Größe Gottes? Ich hoffe, noch mehr schüttelnde Köpfe zu sehen. Wir erfahren die Größe Gottes aus seinem Wort. Und wir können die Größe Gottes dadurch erfahren, wenn Menschen Zeugnis davon geben, wie Gott ihr Leben verändert hat. Daran können wir sehen, was die Größe Gottes ist. Wenn wir sehen können, hier ist wirklich ein Leben, das kaputt war, das verfuscht war, es ist heil geworden. Daran können wir sehen, was die Größe Gottes ist. Aber nicht dadurch, dass da große spektakuläre Zeichen geschehen. Dieser John Wimber war allerdings etwas unsicher, das ist der, durch dessen Hand die Leute umgefallen sind und es Kraft aus seiner Hand ausging, das Zitat, was ich gerade gelesen habe. Er war unsicher, ob das Ganze wirklich von Gott ist. Diese Unsicherheit ist gut und die sollten wir dabei immer behalten bei solchen Erscheinungen. Und er macht auch zunächst das einzig Richtige. Er betet darum, Herr, wenn dies alles von dir ist, dann lass es mich bitte wissen. An diesem Gebet ist nichts auszusetzen. Aber ich frage wieder, ist das alles, was er hätte tun können? Oder was er tun konnte? Was hätte er noch tun sollen? Er hätte seine Bibel lesen sollen. Fragen, Herr, zeig mir an deinem Wort, ob das stimmt. Stimmt das mit deinem Wort überein? Denn Gott tut nichts, was nicht mit seinem Wort übereinstimmt. Also haben wir in der Bibel, im Wort Gottes, den Schlüssel zu erkennen, ob etwas wahr oder ob etwas falsch ist. Ob etwas von Gott ist oder nicht. Und was wir alle, wie wir hier sind, uns eingeschlossen, wir müssen lernen, mit diesem Wort Gottes umzugehen. Zu verstehen, was will uns Gott durch sein Wort wirklich sagen. Dass wir wirklich immer mehr einen geübten Blick dafür bekommen und einen geübten Sinn dafür zu bekommen, zu erkennen, stimmt etwas, was uns begegnet, mit dem Wort Gottes überein oder nicht. Und das werde ich versuchen, hieran gleich zu zeigen, indem ich darauf hinweise, wo stimmt es mit dem Wort Gottes nicht überein. Deswegen bringe ich auch diese Zitate, um die Abweichungen zu zeigen, dass man sieht, wie hört sich dieses Falsche an. Und will dann das anhand der Schrift etwas zu beantworten versuchen. Interessanterweise unmittelbar, nachdem dieser John Wimber dieses Gebet gesprochen hat, Herr, wenn dies alles von dir ist, lass es mich bitte wissen. Das war so gegen 5 Uhr morgens, wie es in dem Bericht heißt. Da ruft ein Freund an und sagt ihm am Telefon Folgendes. Verzeih, dass ich dich schon so früh anrufe. Aber ich muss dir etwas Merkwürdiges sagen. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Aber Gott hat mir gesagt, ich soll dir sagen, es ist von mir, John. Das war dann für John Wimber die Bestätigung, dass diese Zeichen und spektakulären Wunder von Gott waren und alle seine Zweifel sind verschwunden. Hier haben wir schon das Nächste. Was ist das Kriterium für seine Prüfung? Woran prüft er? Mit der Erfahrung, aber nicht mit dem Wort Gottes. Er hält sich in seiner Prüfung im Erfahrungsbereich auf. Er nimmt einen Erfahrungswert und setzt den an als Maßstab für seine Prüfung. So viel mal zu der geschichtlichen Entwicklung. Ich habe jetzt nur versucht, so einige Schlagzeilen zu geben, habe aber bis jetzt noch sehr wenig gesagt zur Lehre dieser Bewegung. Ich möchte jetzt ganz kurz wieder so, nur so schlagzeilenartig die markanten Hauptlehren herausgreifen. Das ist natürlich nicht vollständig und auch nicht sehr erschöpfend, aber es sind mal so die groben Raster vielmehr. Und dann möchte ich in einem weiteren Teil anfangen, an einigen Bibeltexten zu zeigen, wie diese Lehre total von der Heiligen Schrift abweicht. Und dass man einiges sehr leicht zeigen kann, dass es falsch ist. Bei anderen Fragen ist es schwieriger. Aber ich möchte mich heute mal auf die Fragen beschränken, bei denen man relativ leicht erkennen kann, dass es falsch ist und dass man auch erkennen kann, was falsch ist. Also ein zweiter großer Teil sind jetzt die lehrmäßigen Hauptmerkmale. Davon zunächst in der Pfingstbewegung. Im Grunde habe ich es schon erwähnt bei diesem Schlüsselereignis in dieser Bibelschule in Topeka. Aber der lehrmäßige Schwerpunkt der Pfingstbewegung ist, dass man das, was die Bekehrung ist, oder überhaupt die Wiedergeburt, oder sagen wir diese persönliche Heilswende, was wir gestern, und war das gestern oder war das vorgestern mit dem, das war vorgestern mit der Folie, ne? Ja, vorgestern, so schnell vergeht die Zeit. Ich hatte doch die Folie mit dem Projektor gehabt, dieser Kreis. Menschliche Seite, göttliche Seite. Bekehrung, Wiedergeburt. Wir bekennen unsere Sünden, wir kehren um. Wir sagen ein Nein zu unserem alten Leben. Gott schenkt uns den Heiligen Geist und Gott vergibt uns unsere Sünden. Und die Wiedergeburt ist ja, dass der Heilige Geist in uns wohnt, der seit dem Sündenfall von uns gewichen ist, von der Menschheit gewichen war. Und das geschieht alles, ich hatte gefragt, in welcher Reihenfolge geschieht das? Antwort, stellen wir uns vor, das sei ein Rad. Und das Rad fängt sich an zu drehen. Welche Speiche dreht sich zuerst? Es geschieht gleichzeitig. Es ist eine Einheit. Und die Pfingstler sagen jetzt, es sind zwei Dinge. Wenn ich wiedergeboren werde, bekomme ich zwar den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist wohnt zwar in mir, aber ich habe noch nicht die Kraft mit dem Heiligen Geist. Oder ich habe noch nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe noch nicht die Ausrüstung. Mir fehlen noch die Gnadengaben. Ich brauche also nach der Bekehrung ein zweites Erlebnis, indem ich die Kraft mit dem Heiligen Geist bekomme, oder wie einige Pfingstler auch sagen, die Vollausrüstung mit dem Heiligen Geist, für den Dienst gerüstet bin, und dass ich diese Vollausrüstung in einem sogenannten zweiten Erlebnis oder zweiten Segen oder in einer sogenannten zweiten Erfahrung erhalten habe, ist erkennbar daran, dass ich die Gabe des Zungenredens habe. Das ist also mal so die extreme Pfingstlehre. Damit verbunden sind dann die Betonung weiterer Gnadengaben, insbesondere Krankenheilung, Prophetie und andere Wundertaten. Aber der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Zungenreden und diesem zweiten Erlebnis. Es fällt allerdings in dieser Bewegung auf, dass es alles sehr stark auf das Diesseitige, auf das Sichtbare gerichtet ist und schon sehr stark emotional, sehr, sehr stark gefühlsbetont ist. Das kann man soweit zur Pfingstbewegung sagen. Bei der charismatischen Bewegung wird die Sache schon ein bisschen schwieriger, weil es keine einheitliche Lehre mehr gibt. Und hierbei ist noch was zu sagen, was ganz wichtig ist. Die charismatische Bewegung hat nicht das Ziel, dass neue Gemeinden entstehen. Bei der Pfingstbewegung entstanden neue Gemeinden. Da haben wir praktisch hier einmal die Gemeinden, die da waren. Hier entstanden neue Gemeinden. Und von diesen neuen Gemeinden gingen natürlich Einflüsse auf die anderen Gemeinden aus. Bei der charismatischen Bewegung ist es so, dass nicht die Zielsetzung besteht, neue Gemeinden zu gründen, sondern das Ziel ist, die bereits bestehenden Gemeinden mit dieser Lehre zu erreichen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass vielleicht auch eines Tages hier jemand kommt und versucht, diese Lehren hier hineinzubringen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns, jeder Einzelne für sich persönlich, aber auch, dass wir uns als Gemeinde davor schützen. Ein wesentliches Merkmal bei der charismatischen Bewegung ist, dass also diese Gnadengaben verstärkt betont werden und dass es sehr stark aufs, also sehr starke gefühlsmäßige Elemente im Vordergrund stehen. Aber es wird nicht mehr so stark diese Unterscheidung gelehrt zwischen diesem ersten und dem sogenannten zweiten Segen. In der charismatischen Bewegung fasst man das wieder mehr als ein Ereignis auf. Und was auffällig ist, im Laufe der Zeit von 1960 bis heute, dass rein äußerlich die charismatische Bewegung, wie sie sich darstellt, immer biblischer wird. Ich sage mal so, sie wird immer richtiger, in einem Sinne. Das Falsche ist zwar noch da, aber es wird immer versteckter. Also von dem, was man so äußerlich sieht, scheint es immer richtiger und immer gesünder zu sein, auf den ersten Blick. Aber dazu erinnere ich noch einmal an die Frage, die Bruder Rahn vorhin schon erwähnt hat. Ich habe sie im Seminar wiederholt gestellt. Was ist gefährlicher? Ich habe so gefragt, was ist gefährlicher? 99% Wahrheit und 1% Lüge oder 99% Lüge und 1% Wahrheit? Gefährlich ist eindeutig das Erste, 99% Wahrheit und 1% Lüge. Denn wenn ich 99% Wahrheit habe, stellen sich vor 99 Teile, 99 gleich große Bausteine, sind alle wahr. Und einer ist da irgendwo zwischendrin, der nicht wahr ist. Auf den ersten Blick werde ich ihn vielleicht gar nicht sehen. Wenn 99 Bausteine da sind, die schwarz sind, und nur einer ist weiß, dann werde ich den einen zwar auch so schnell nicht sehen, aber ich sehe sofort, dass alles schwarz ist, dass es falsch ist, und werde mich gar nicht darauf einlassen. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also ich kann nicht sagen, dass 1% machen nichts aus. Es ist ja so viel Gutes da. Wenn noch so wenig falsch da ist, wenn was Falsches da ist, das bisschen ist schon zu viel. Da müssen wir aufpassen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dieser ganzen Thematik etwas beschäftigen. Mark Hunter wird es jetzt mit der Lehre, mit diesem Aufkommen dieser dritten Welle. Denn da steht jetzt nicht mehr das Zungenreden oder diese zwei verschiedenen Erfahrungen oder dieser zweite Segen im Vordergrund. Zungenreden ist zwar auch da, aber das ist nicht mehr etwas so herausragend, wie es in der Pfingstbewegung war. In dieser dritten Welle, mit diesem John Wimber hauptsächlich und einem Peter Wagner, was dort aufkommt, ist verstärkt eine Betonung von Wunderheilungen und verschiedenen anderen spektakulären Wundern. Auffällig ist dabei auch, dass Umkehr und Sinnesänderung, was wir im landläufig Bekehrung nennen, dass dort das mehr in den Hintergrund tritt und von Sündenvergebung weniger die Rede ist. Krankheit wird zum Beispiel so definiert. Krankheit wird im Neuen Testament als eine Auswirkung und Folge der Sünde betrachtet und ist daher in ihrem Ursprung böse, ein Zeichen der Herrschaft Satans. Drei Seiten später schreibt John Wimber dazu, anders als im Alten Testament sind im Neuen Testament nur die wenigsten Krankheiten eine direkte Folge von konkreter Sünden des Kranken. Es gibt auch Krankheiten, die nicht durch Sünde zu erklären sind. Viele Krankheiten werden von Satan verursacht. So, dass Krankheiten von Satan verursacht werden, stimmt. Also ich sage mal so, an diesem Satz ist fast nichts falsch. Es stimmt, dass im Alten Testament vielleicht Krankheiten mehr durch Sünde verursacht worden sind als im Neuen Testament. Das müsste man jetzt mal prüfen. Das kann aber durchaus richtig sein. Dass Krankheiten Folgen von direkter Sünde sind, kommt vor, aber es sind die wenigsten. Und es gibt auch Krankheiten, die nicht durch Sünde zu erklären sind. Ist richtig. Und viele Krankheiten werden von Satan verursacht. Ob es nun viele sind, wollen wir uns nicht überstreiten, aber richtig ist, es gibt Krankheiten, die werden von Satan verursacht. Frage, wo ist jetzt der Fehler? Ich habe ja im Grunde gesagt, dass fast alles stimmt, was jetzt, aber eben nur fast. Es stimmt nicht alles. Er macht mehrere Einzelaussagen, die richtig sind. Aber durch die Zusammenstellung dieser Aussagen erweckt er einen falschen Eindruck. oder steuert die, oder lenkt die Aufmerksamkeit, die Gedanken der seiner Zuhörer in eine falsche Richtung. Seine Philosophie ist etwa die: Die Krankheit kommt grundsätzlich vom Teufel, oder generell, Krankheit ist vom Teufel. Und wenn ein Mensch krank ist, ist das ein Zeichen dafür, dass Satan in diesem Menschen herrscht. So, und jetzt kommt er wieder mit einer Aussage, die richtig ist. Er sagt, es soll nicht so sein, dass Satan über einen Christen herrscht. Da hat er wieder recht. Also wir merken, Wahrheit und Lüge gemischt. Und sagt, wir müssen also die Krankheit, die Herrschaft Satans im Leben des Gläubigen überwinden. Und wenn ich dabei Krankheit rauslasse, dass wir die Herrschaft Satans im Gläubigen überwinden sollen, ist das richtig oder nicht? Wir sollen uns auf die Herrschaft Satans gar nicht einlassen. Wenn wir Christen sind, sind wir nicht mehr unter der Herrschaft Satans. Wir können unter die Herrschaft Satans gelangen, wenn wir uns mit satanischen Dingen einlassen. Die Bibel sagt, wir sollen es bitte bleiben lassen. Ja? Aber nicht, dass man sagt, wenn jemand krank ist, ist das in jedem Fall von Satan und somit ist derjenige unter der Herrschaft Satans. Da ist also erkennbar, wie hier mit Aussagen, die überwiegend richtig sind, eine falsche Gesamtaussage gemacht wird. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir lehrmäßig haben. Einmal diese Sachen im ersten und zweiten Segen, vor allen Dingen, weil wir haben heute alles. Es gibt ja auch Pfingstgemeinden. Es gibt also heute noch Gemeinden, eben Pfingstgemeinden, wobei es jetzt egal ist, ob wir die Pfingstgemeinde oder charismatische Gemeinde nennen, weil es zum Teil alles verschwommen, alles miteinander verwischt ist. Es gibt heute noch Gemeinden, die bringen diese Lehrer mit dem zweiten Segen, Geistestaufe, Zungenreden. Andere sagen, die Gnadengaben stehen im Neuen Testament, warum sollen wir die Gnadengaben nicht in unserer Gemeinde haben? Es könnte sein, so jemand kommt rein und würde jetzt sagen, hier bei euch oder bei Ihnen ist ja gar nichts los. Anders gesagt, hier wirkt der Heilige Geist nicht. Wie kommt jemand dazu, so etwas zu sagen? Deshalb, weil es offensichtlich so ist, dass man nichts sichtbar für unsere Sinne hat. Aber daraus zu schließen, dass der Heilige Geist nicht wirkt, ist nicht berechtigt. Denn wir wissen nicht, wie der Heilige Geist wirkt. Und ich bin sicher, der Heilige Geist wirkt überall da, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Sogar unabhängig davon, aus welchem Motiv heraus das Wort Gottes verkündigt wird. Paulus sagt in Philipper 1, wenn manche verkündigen Christus aus einem unsauberen Motiv heraus, weil sie meinen, mich damit ärgern zu können. Paulus sagt, es ist mir egal, es stört mich nicht. Ich freue mich, wenn Christus verkündigt wird, egal aus welchem Motiv heraus, Hauptsache, Christus wird verkündigt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn in einer katholischen Messe, in der viel Grauenhaftes läuft, aber es wird dort auch in einem kurzen Zeitabschnitt, in einem kurzen Moment, wenn es nur 3-4 Minuten sind, wenn überhaupt so lange, wird aus der Bibel vorgelesen. Und wenn dann in der katholischen Kirche aus der Bibel vorgelesen wird, von der Übersetzung jetzt mal abgesehen, ist das da genauso Wort Gottes, als wenn wir es hier lesen würden. So, und wer will leugnen, dass nicht durch dieses Lesen des Wortes Gottes in einer katholischen Messe, auch wenn es hier nach Weihrauch riecht und da die Hostien liegen und Knochen im Altar drin sind, unabhängig davon. Wer will behaupten, dass nicht auch dort an diesem Ort durch das Lesen des Wortes Gottes Menschen angesprochen werden können und zum lebendigen Glauben kommen können? Das können wir nicht sagen, dass in der katholischen Messe nicht der Heilige Geist wirkt. Nicht in der Messe als solches, aber dann, wenn dort Wort Gottes gelesen wird, kann Gott durch seinen Heiligen Geist auch dort Menschen ansprechen. Auch wenn man es da wohl am wenigsten vermutet und schon gar nicht sieht, jetzt mit den Augen. Aber auch dort kann der Heilige Geist wirken. Vielleicht noch einige markante Wesensmerkmale dieser Bewegung, von denen ich denke, dass es gut ist, wenn man sie weiß, denn sie sind nicht ganz leicht greifbar. Das eine ist eine sehr starke Überbetonung von Gefühl. Wir haben das schon gesagt heute Abend, aber ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen und stelle das nochmal ein bisschen heraus. Überbetonung von Gefühl und auch Überbetonung unseres Körpers. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt entspringt aber der schönen Musik. Ich glaube, ich habe es gestern schon mal gesagt oder war das im Seminar? Ich sehe schon einige, ich bin froh, einige Köpfe erschrecken schon, mit Recht. Ich habe falsch zitiert. Es muss heißen, der Glaube kommt aus der Predigt, Die Predigt kommt aber aus dem Worte Gottes. Es ist nichts gegen Musik zu sagen, aber Musik ist etwas, was verstärkt das Gefühl anspricht. Und die Verkündigung des Wortes Gottes oder die Predigt kommt nicht in erster Linie durch Musik. Musik kann dazu beitragen. Wir haben gestern schöne Lieder vom Chor gehört und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe große Freude an den Liedern in ihrem Liederbuch. Es sind schöne Texte, ansprechende Texte, das kann einem Stärkung geben in seinem Glaubensleben. Es kann einen ermutigen. Das ist auch Verkündigung. Aber es ist nicht das tragende Element der Verkündigung. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt die Musik zum tragenden Element der Verkündigung mache, habe ich eine Akzentverschiebung dran. Dann stimmt es nicht mehr. Auch wenn die Musik auch richtig sein mag. An der Musik muss nichts Falsches sein. Ich sage mal so, wenn der Chor, so schön der Chor gesungen hat, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich sage absolut nichts gegen Ihren Chor. Ganz im Gegenteil. Ich habe gestern gesagt, dass ich mich sehr darüber gefreut habe. Aber wenn der Chor hier singen würde, ich nehme jetzt bewusst mal den Chor als Beispiel, weil es ein positives Beispiel ist. An der Musik ist nichts auszusetzen. Aber wenn das Einzige ist, was am Sonntagmorgen hier als Verkündigung angeboten wird, wäre das zu wenig und wäre von daher abzulehnen. Nicht der Chor, sondern nur, wenn man das jetzt nimmt und meint, das sei jetzt die Verkündigung des Wortes Gottes. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes und nicht aus der Musik. Die Musik kann dazu beitragen, aber nicht das tragende Element werden. Auffallend in diesen Kreisen ist auch übermäßig viel Spaltung. Ein Beispiel in einer Pfingstgemeinde ist Folgendes passiert. Die Leute sprachen in Zungen oder ein Sprachengebet, alles durcheinander natürlich. Und es kommt ein Mann herein, der kam wohl aus irgendeinem Grunde verspätet, also mitten in diese Versammlung kam er herein. Seine Muttersprache war Russisch oder Polnisch, eins von beiden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat es diese Zungenrede verstanden, weil es seine Muttersprache war. Und er rief in die Versammlung hinein, rief und brüllte, hört auf, hört auf, hört auf. Und hat sich Ruhe verschafft. Und hat gesagt, ihr sprecht zwar in Zungen, aber ihr sprecht Polnisch oder Russisch, je nachdem, was es war. Und sagte, das ist meine Muttersprache, ich habe verstanden, was ihr gesagt habt. Ihr sprecht in Zungen, aber es sind Flüche und Lästerungen Gottes. Die Reaktion dieser Geschwister war zweifach. Ein Teil dieser Geschwister hat gesagt, wenn das so ist, dann ist die Zungenrede nicht von Gott. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Die waren wahrscheinlich vom Pfingstlertum und Charismatikertum geheilt. Andere haben gesagt, ach, das ist ein Antipfingstler. Die sagen ja alle, dass Zungenreden sei dämonisch. Wir machen weiter. Fertig war die Gemeindespaltung. Das ist jetzt ein konkreter Einzelfall, der sich so zugetragen hat. Aber derartiges geschieht immer wieder, dass sich Gemeinden an diesen Fragen, auch an der Frage nach Zungenreden, ja oder nein, Wundergaben, ja oder nein, sich daran Gemeinden spalten. Ein weiteres, was dort sehr häufig anzutreffen ist, ist ein Geist der Unaufrichtigkeit und der Verstocktheit. Ich nenne ein Beispiel aus einem Gespräch, was ich selbst erlebt habe, dass ich dort versucht habe, anhand der Schrift zu zeigen, das werde ich hier noch tun, dass das Zungenreden nicht mehr für unsere heutige Zeit bestimmt ist. Oder dass man sagen kann, es hat nachgelassen. In der Bibel selbst geht das Zungenreden zurück. Und dann fing die Frau an zu sagen, ja, das kann aber nicht sein, mein Bruder ist in einer Pfingstgemeinde und der hat auch die Zungengabe. Und weil es ihr leiblicher Bruder ist, ist die Zungengabe selbstverständlich echt. Wenn man jetzt diesen ansprechen würde und würde ihn bitten, die Zungenrede prüfen zu lassen, das kann man beispielsweise dadurch tun, dass man ihn bittet, sprich ein Zungengebet oder sprechen Sie eine Zungenrede. Man nimmt dies auf ein Tonband auf und gibt dieses Tonband unter Sprachwissenschaftler so lange, bis man einen Sprachwissenschaftler findet, der diese Sprache kennt. Der kann das dann übersetzen. Und dann weiß man, was los ist. Es ist gemacht worden, man hat eine ganze Menge von Zungenreden aufgenommen auf Tonband und hat sie in Amerika Sprachwissenschaftlern gegeben, die keine Christen waren, also Ungläubigen. Bewusst hat man das gemacht, weil man sich gesagt hat, diese Leute sind unparteiisch. Die haben kein Interesse daran, für oder gegen die charismatische Bewegung oder Pfingstbewegung zu arbeiten. Und es waren alle dämonisch. Es war keine einzige, die echt war. Alles Flüche und Lästerungen Gottes. So, und ich sage mal so, wenn der Heilige Geist heute noch Zungenreden wirkt und wenn jetzt ein Zungenredner auftritt und der sagt mir jetzt, ich habe die Gabe des Zungenredens, und das ist vom Heiligen Geist. Schön. Wenn es wirklich vom Heiligen Geist ist, nehmen wir es einmal an. Wenn es vom Heiligen Geist kommt, kann ich erwarten, dass es erstens Top-Qualität ist. Nicht irgendwie so ein billiges Gerede, sondern Spitzenqualität. Das ist das Erste. Das Zweite, vollkommene Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Und das Dritte ist Offenheit. Das heißt, wenn es der Heilige Geist ist, hat er nichts zu verheimlichen. Wenn es wirklich vom Heiligen Geist ist, dann ist derjenige auch bereit, diese Gabe prüfen zu lassen. Und wenn er es nicht bereit ist, dann macht er sich von daher schon verdächtig. Dann ist es an der Stelle schon faul. Und das kommt immer wieder vor, dass die Leute felsenfest behaupten, ihre Gabe des Zungenredens sei echt. Und wenn man auch nur wagt, es anzuzweifeln, dann heißt es gleich, wie kannst du es wagen, meine Zungenrede anzuzweifeln? Selbstverständlich ist sie echt. Pass auf, dass du nicht die Lästerung oder diese Sünde gegen den Heiligen Geist begehst. Das kann man sehr oft dann hören. So, jetzt noch etwas zur biblischen Entgegnung. Bis wann habe ich noch Zeit? Ist schon vorbei? Okay. Dann, ich hatte gedacht, es würde fast bis 9 gehen, aber
kannst noch ein bisschen.
Kann ich noch ein bisschen, ja? Sag mal, 10 Minuten geht das noch? Ja. Gut. Dann mache ich noch etwa 10 Minuten, dann haben wir schon etwas. Dann kann ich morgen noch versuchen, ein paar grundsätzliche Hilfen zu geben, ja, dass man den ganzen Sack so ein bisschen zubinden kann. Eine biblische Entgegnung. Dazu zunächst einmal ein allgemeiner Trend im Neuen Testament. Einmal ist der Trend der, dass es die Aufmerksamkeit von Zeichen und Wundern gelenkt wird auf das Wort Gottes. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen, die das deutlich machen. Ich erwähne da beispielsweise Johannes Evangelium Kapitel 10, Verse 41 und 42. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar ein Zeichen, alles aber, was Johannes von diesem, das heißt von Jesus, gesagt hat, war wahr. Und sie glaubten da selbst an ihn. Das heißt, sie haben an Jesus geglaubt, nicht aufgrund der Zeichen oder Wunder, sondern aufgrund dessen, was über Jesus gesagt wurde. Sie glaubten also aufgrund des Wortes Gottes. Es ist sicherlich bekannt, die Geschichte Lukas 16, reicher Mann und armer Lazarus. Ich habe heute Morgen im Seminar und heute Nachmittag im Seminar den Text gelesen und ausführlicher besprochen. Und auf den Kassetten ist das dann also drauf. Ich fasse es hier ganz kurz zusammen. Der reiche Mann bittet den armen Lazarus bzw. den Vater Abraham, er möge doch jemanden einen Boten auf die Erde schicken, er hat noch 5 Brüder dort, dass diese Brüder nicht auch an den Ort dieser Qual kommen. Und der Vater Abraham sagt zu ihm, wenn einer aus den Toten auferstehen würde, dann würden sie auch nicht glauben. Sie haben Mose und die Propheten. Lassen Sie die hören. Mose und die Propheten ist ein feststehender Ausdruck für das ganze Alte Testament. Denn damals, als Jesus das gesprochen hat, diese Geschichte erzählt hat, war noch kein einziges Schriftstück vom Neuen Testament fertig. Also bezieht sich das eindeutig aufs Alte Testament. Aber auch das ist Wort Gottes. Und er sagt, wenn er das Wort Gottes nicht hört, wird er nicht glauben. Und der reiche Mann sagt, nein, Vater, wenn einer von den Toten auferstehen würde, dann werden sie glauben. Der Vater Abraham antwortet, wenn sie dem Wort Gottes, ich sage es jetzt mal sinngemäß mit meinen Worten, wenn sie dem Wort Gottes nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also hier ist der Akzent ganz eindeutig auf das Wort Gottes gesetzt. Auch mit Krankenheilungen, zum Beispiel mit Heilungswundern, kann man das schön erkennen. Paulus hat zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, predigt Paulus in der dritten Etage und er predigt sehr lange, er predigt länger, als ich heute Abend predigen werde. Das ging nicht bis kurz nach Mitternacht. Und dann war ein Zuhörer eingeschlafen und ist aus dem Fenster gefallen. Er kam unten an und war tot. Paulus geht runter, guckt sich das Ganze an und sagt zu den umliegenden Zuhörern, die dann auch schon runtergeeilt waren, keine Aufregung, der ist nicht tot. Kniet sich hin, betet über ihn und nimmt ihn bei der Hand, stehen beide auf und oben geht's weiter. Also jemand stirbt, Paulus wirkt kurzerhand ein Wunder und er weckt ihn aus den Toten.
Und kurze Zeit später berichtet Paulus, dass er gebetet hat, dass Gott ihm seine Krankheit nehmen möge. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, heißt es dann, dass Gott ihm geantwortet hat, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in der Schwachheit zur Vollendung geführt. Man nimmt an, dass Paulus ein Augenleiden hatte. Man weiß es nicht genau, aber man vermutet es, weil am Ende des Galaterbriefs heißt es, schreibt Paulus, seht meinen eigenen Gruß mit meiner Hand geschrieben, seht die großen Buchstaben. Auf jeden Fall hat Paulus dieses Leiden behalten, er hat es nicht heilen können. Im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 23, Moment, ist das dieser Satz? Ja, 1. Timotheus 5, Vers 23 fordert Paulus den Timotheus auf, ein wenig Wein für seinen Magen zu trinken. Einmal wegen seines Magenleidens und dann heißt es, und weil du oft krank bist. Paulus war offensichtlich nicht mehr dazu in der Lage, hier ein Heilungswunder zu vollbringen und schon wäre Timotheus gesund gewesen. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 20 erwähnt Paulus, dass er gleich zwei Brüder auf einmal krank zurücklassen musste. Er hat einen gewissen Erastus in Korinth gelassen und einen gewissen Trophimus in Milet. Beide waren sie krank. Und der Trophimus war sogar ein Mitarbeiter von Paulus. Also das heißt, ein Mann, den Paulus sicherlich dringend gebraucht hätte. Für die Kassette sage ich es aus Apostelgeschichte 20, Vers 4, ist erkennbar, dass dieser Trophimus Paulus Mitarbeiter war. Paulus hätte ihn bestimmt gebrauchen können, aber er war offensichtlich nicht dazu in der Lage, ihn zu heilen. Markus Evangelium Kapitel 16, ein Text, der von Pfingstlern häufig missbraucht wird. Markus Evangelium Kapitel 16, da heißt es, da sagt Jesus, die Zeichen aber, die denen folgen werden, die da glauben, sind. Und dann listet er die Zeichen auf. Auch den Text habe ich heute im Seminar ausführlich besprochen. Dann werden die Zeichen geschildert, werden aufgezählt und genannt. Die Zeichen aber, Vers 17, die folgen werden, denen, die da glauben, sind die. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben in den Himmel und sitzt zur rechten Hand Gottes. Also die Verse 17 und 18, Entschuldigung, sind Zitat, was Jesus zu seinen 11 Jüngern sagt. Das kann man aus dem Zusammenhang deutlich sehen. Aus den unmittelbaren Versen davor wird das deutlich. Hier spricht Jesus zu seinen 11 Jüngern. Und das ist so ungefähr um 33 nach Christus, als Jesus das sagt. Markus hat das Evangelium geschrieben, aber etwa 58 oder 60 herum. Und in Vers 20 schreibt jetzt Markus, sie aber gingen aus, Vergangenheit. Sie gingen aus, predigten, wieder Vergangenheit, an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen, Vergangenheit, und bekräftigte, wieder Vergangenheit, das Wort durch mit folgende Zeichen. Ja, wenn jetzt Markus auch Ende der 50er Jahre geschrieben hat, man hat dort da nicht aufgehört zu evangelisieren. Die predigten doch immer noch. Aber hier wird offensichtlich gesagt, dass diese Zeichen geschehen sind und nicht mehr geschehen. Es ist abgeschlossen. Hebräer 2, Vers 4 sagt das Gleiche. Gott hat durch Zeichen bestätigt. Und das Interessante ist, dass genau diese Zeichen, bis auf eines, das habe ich nicht finden können bis jetzt mit dem etwas giftigem Trinken. Alle anderen Zeichen sind in der Apostelgeschichte erfüllt. Und für die Tonbandkassette nenne ich kurz die Stellen. Dämonen austreiben haben wir in der Apostelgeschichte 16, Vers 18. Neue Sprachen oder in anderen Sprachen Zungen reden haben wir Apostelgeschichte 2, die Verse 4 und 11, Kapitel 10, Verse 45 und 46, Kapitel 19, Verse 5 und 6. Schlangen aufheben haben wir Apostelgeschichte 28, die Verse 3 bis 6, und einem Schwachen oder Kranken die Hände auflegen, haben wir Apostelgeschichte 28, Vers 8. Das heißt, es ist in der Zeit, die uns in der Apostelgeschichte beschrieben wird, sind diese Dinge geschehen. Es kann sein, dass es öfters geschehen ist. Aber zumindest von diesen Zeichen haben wir aus der Apostelgeschichte die Bestätigung, dass sie mindestens einmal geschehen sind. Vielleicht sind sie mehr, aber das wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben wir den Hinweis hier durch Vers 20, dass es in der Vergangenheit ist und in Hebräer 2, Vers 4. Ich lese den Vers und noch einen Vers und dann werde ich schließen für heute. Hebräer 2, Vers 4. Und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier auch Vergangenheit, Zeichen, Wunder und Kräften. Und hier ist jetzt wichtig, diese drei Begriffe, Zeichen, Wunder, Kräfte oder Zeichen, Wunder und Taten, diese Dreiergruppe kommt im griechischen Neuen Testament nur dreimal vor. Für die Anfangszeit der Gemeinde, hier Hebräer 2, Vers 4, dann ist noch eine Stelle, da weiß ich im Augenblick nicht, wo sie steht. Die ist aber jetzt nicht weiter problematisch oder erwähnt oder weiter wesentlich in unserem Zusammenhang. Wichtig ist die dritte Stelle, die lese ich zum Schluss. Das ist nämlich 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 9. Hier wird gesagt, man kann im persönlichen Studium vielleicht mal 2. Thessalonicher von Vers 1 anlesen. Hier wird beschrieben, wie so nach und nach die Welt vorbereitet wird für den Antichristus aus Offenbarung 13. Unabhängig davon, wann das geschieht und wie lange dieser Prozess dauern wird, es wird hier einfach mal beschrieben, wie das etwa aussehen wird. Es wird charakterisiert, diese Zeit in ihrem Wesen. Und in diesem Zusammenhang heißt es dann Vers 9, ihm, das heißt jetzt der Antichristus, der Zusammenhang zeigt das, dessen Zukunft oder dessen Ankunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern. Wir haben dieselbe Dreiergruppe wieder, Zeichen, Wunder und Taten. Das heißt also, dass am Ende des Gemeindezeitalters oder so gegen Ende der Zeiten oder in späteren Zeiten die gleichen Phänomene, die am Anfang da waren und offensichtlich aufgehört haben, dass die gleichen Phänomene, die zumindest äußerlich genauso aussehen, wieder erscheinen werden, aber diesmal aus dem Köcher des Teufels. Morgen Abend Fortsetzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend.